manche Dinge funktionieren und manche funktionieren nicht. Und der Schlüssel dabei ist, Dinge haben zu wollen, die nicht funktionieren. Weil daraus entstehen dann Sachen, die tatsächlich funktionieren.
Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Oliver Dörler. Er ist Chief Data und AI Officer bei der Commerzbank und wir sprechen darüber, wie die Commerzbank sich in dem Thema Data und AI aufstellt, mit dem auch diesem kombinierten Office. Wir erfahren, was die Ziele sind der Einheit, wie sie auf die strategischen Ziele der Commerzbank einzahlen und in vielen Bereichen letztendlich, wie sie da konkret vorgehen. Zum Beispiel im Umfeld Data Governance, was natürlich für eine Bank ein großes Feld ist, aber auch sehr stark, wie sie es eigentlich geschafft haben, Begeisterung für Daten und AI in die Organisation zu tragen. Es geht um viele Themen, zum Beispiel AI, der Industrieroboter, der Wissensarbeit, wie Innovationen in eine Bank oder in eine Organisation getragen werden können, wie sie sich zum Thema Data Sovereignty aufstellen und letztendlich auch, was Daten eigentlich mit Donuts zu tun haben. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Oliver.
Hallo Carsten. Schön, wieder da zu sein.
Ja, absolut. Du warst ja schon mal hier vor 3,5 Jahren. Ich habe nachgeguckt. Damals warst du auch bei der Commerzbank, also insofern schon mal super. Damals warst du Head of Big Data, jetzt aber Chief Data und AI Officer. Und das ist natürlich super. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und okay. Wie ist das denn gekommen? Erzähl mal.
Ja, wie ist das gekommen? Die Bank hat damals mit 2018 und 2019 schon die Grundlage gelegt. Big Data und Advanced Analytics hieß die respektive Key Area zur damaligen Zeit. Und die Gründung dieser Key Area war daraus entstanden, dass wir gesagt haben, es spielt eine Rolle, Daten zu nutzen. Also im Thema Datenkultur würde ich sagen, waren wir schon ein Stückchen weiter als vielleicht die ein oder andere Organisation. Und das haben wir weiter konsequent beschritten und haben dann im Laufe der Zeit auch für uns ganz klar erkannt, dass wenn wir über Daten sprechen, also auch die Verarbeitung von Daten, Advanced Analytics, was der zweite Teil ja von der Key Area dann auch einen Namen hatte, musst du, wenn du wirklich diesen Weg gehst, auch ähnlich wie bei dem Chief Data Officer eine Rolle finden, die dafür sorgt, dass diese Dinge zusammenkommen, dass die entsprechend orchestriert werden. Da spielt Governance ganz klar eine Rolle. Aber wenn wir über KI reden, besonders eben auch das Enablement. Und das führte dann zu der Entscheidung, dass die Bank letzten Jahres dann auch einen Chief AI Officer aufgestellt hat. Und wie ich schon angedeutet habe, und das wird ja auch in einem Podcast öfters mal unterstrichen, ohne gute Daten keine gute KI. Mhm. Und demzufolge ist dann das auch in einer Person vereinigt worden, die ich sein darf.
Ja, super. Und wir hatten ja, das vielleicht nur ergänzend, wir hatten ja auch noch Kollegen von dir schon mal hier, wo quasi das Thema Governance ja bei euch auch nicht in einer Einheit zusammen gemacht wird, Data und AI Governance, aber zumindest haben die ja ihre Idee des Meshs vorgestellt und ihr letztendlich der engen Zusammenarbeit. Also offensichtlich ist das ein größeres Thema bei der Commerzbank, oder?
Ja, ein größeres Thema ist da noch vielleicht ein bisschen zurückhaltend beschrieben, weil mit über 150 Jahren Tradition, jetzt ist der Computer noch nicht ganz so alt, nichtsdestotrotz haben sich natürlich verschiedene Datenbestände hier auch gesammelt. Mhm. Und das ist per se erstmal gar nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es zeichnet unsere Organisation aus, dass wir eben über eine Vielfalt an Daten verfügen, die dann natürlich sich auch positiv auf die Leistungsfähigkeit von Advanced Analytics oder dann eben auch KI auswirken. Aber auf der anderen Seite, gerade aus dem Kontext Governance oder auch gute Daten zu haben, qualitätsgesicherte Daten zu haben, ist das Konzept von einem Data Mesh sehr vielversprechend. Und wir haben begonnen in der Organisation erstmal auf der Ebene von so einem Chief Data Office, damit aus einer Governance-Perspektive erste Schritte zu gehen, wollen jetzt aber auch im Kontext, und das tun wir bereits, beim Einsatz von KI weiter die Vorteile davon nutzen und ausspielen. Und die Entkoppelung von physischen Datentöpfen, die in unterschiedlichsten Systemen repräsentiert sind, sei das eine relationale klassische Datenbank bis hin über Mainframe-Systeme hin zu Datenprodukten, die wirklich businesszentriert und auch businessgetrieben sind, eröffnen natürlich dann für KI, auch gerade wenn man auf agentische KI schaut, ganz neue Möglichkeiten. Und dementsprechend ist das für uns ein prima Ansatz, der ja weiter fortgeschrieben wird.
Mhm, super. Damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema Strategie, oder was habt ihr euch vorgenommen? Offensichtlich sind ja Datenprodukte, Data Mesh ist dann Bestandteil. Aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz zum Thema Governance zurückkommen. Das war ja Julia Sterling und Martin Kraus, die hier waren, also einmal Head of AI Strategy and Governance und einmal Head of Data Governance. Und wie spielt das jetzt zusammen mit bei euch, vielleicht auch erstmal organisatorisch, weil das natürlich gerade in der Bank ja eine besondere Bedeutung hat durch die Regulatorik, die von außen kommt. Also erste Frage wäre, wie spielt das überhaupt zusammen zwischen jetzt deinem Bereich und den Governance-Themen? Und das zweite ist, wie dominant ist eigentlich Data Governance, AI Governance für alles, was ihr tut?
Auch rein organisatorisch gesehen sind es zwei unterschiedliche Abteilungen, die sich innerhalb von der Key Area befinden. Und wir hatten auch den Gedanken verfolgt, macht es Sinn, daraus eine Abteilung zu machen, weil die Themen eben auch sehr eng beieinander liegen. Aber wenn wir hier drauf schauen und uns überlegen, was sind auch die Unterschiede und wo stehen wir da heute, ist ganz klar, dass in der Finanzindustrie Data Governance auch aus einer regulatorischen Perspektive anders zu sehen ist. Ja, wir haben DCBS 239, gerade wenn wir ins Risikomanagement reingucken. Und da gibt es sehr klare Vorgaben, die wir heute erfüllen und auch weiterhin erfüllen wollen. Und das ist eine der Kernaufgaben, die hier in so einem Office verantwortet werden. Das in der Verbindung von dem, was ich schon ansprach, nämlich eine klare Data Governance zu erstellen, weil aus der Erfahrung hat sich auch gezeigt, gerade Data Mesh Konzepte sind häufig dann erfolgreich, wenn eben dieser föderierte Ansatz, wenn die Governance gut funktioniert, ist nicht notwendigerweise immer eine einzelne technische Frage, die da zu erfüllen ist. Sprich hier wirklich den klaren Fokus auf Daten, Datenqualität, eben auch diese regulatorischen Aspekte. Und wie bringe ich eigentlich auch in die Organisation diesen Gedanken, Daten mit dieser Wertigkeit zu erfahren? Und wir hatten dann ein sehr faszinierendes Konzept etabliert, was ich auch gerne teilen möchte, und zwar Datalicious. Und Datalicious ist vom Namen schon, finde ich, super eingänglich. Und wir hatten dann da Donuts, ja, in Form von, also wirklich Delicious, und haben dann auch Stände aufgebaut in der Bank an den verschiedenen Standorten, haben Donuts verteilt und Leuten erklärt, dass Daten echt eine leckere Sache sein können. Ja? Also hier läuft die Data Governance zusammen mit dem regulatorischen Aspekt, aber auch den Mehrwerten und der Verantwortlichkeit, die verteilt ist, sehr eng zusammen. Wenn wir jetzt den Schwenk machen zu KI, auch wenn, wie ich schon ansprach, nicht unbedingt jetzt die neueste Erfindung des letzten Jahres, sondern etwas, was auch über die Zeit gereift ist, ist nichtsdestotrotz immer noch ein bisschen mehr am Anfang als die Data Governance. Und wir sehen hier einen sehr, sehr klaren Aspekt drauf auf Enablement. Sprich, die Organisation auch dazu zu bringen, diese Technologie richtig als Synergie, das heißt auch nicht fragmentiert von Anfang an einzusetzen und auch schlanke, aber dennoch regulatorisch konform und besonders auch was ethische und die richtige Nutzung von KI angeht, das aufzustellen. Ja, denn wir haben auch ein Kundenversprechen und das zählt auch wieder ein Stück weit zusammen, wie gehen wir mit Daten um. Eines der höchsten und wichtigsten Güter, die wir von unseren Kunden haben. Und entsprechend ist die KI an der Stelle, also das AI-Office, noch ein bisschen anders aufgesetzt und es macht Sinn, hier parallel zu fahren, aber dennoch sehr eng beieinander zu sein, weshalb beide Offices im gleichen Bereich bei mir angesiedelt sind. Sprich, nebeneinander.
Spannend. Diese Data Delicious geht ja wahrscheinlich einher mit einer Mehrwertdiskussion oder einer Diskussion oder einer Darstellung auch, wie Daten Mehrwert schaffen können. Erste Frage, stimmt das? Und dann, wenn ja, wie macht ihr das? Was sind eure wesentlichen Hebel?
Klar, also auf jeden Fall der Mehrwert ist, ich würde mal sagen, wenn wir da auf die Hebel gucken, um das auch ein bisschen herzuleiten, wie sind wir auf die Idee gekommen und wo sehen wir einen Unterschied, das auch zu praktizieren? Für viele sind die Daten einfach da. Das ist etwas, das existiert. Und die Menschen nehmen Daten nicht notwendigerweise als Daten wahr. Es ist etwas, was da ist. Und das fängt an draußen im Vertrieb. dass vielleicht eine Maske ausgefüllt werden muss. Und gebe ich jetzt wirklich das akkurate Datum da ein oder fehlt mir gerade was? Muss ich den Kunden doch nochmal fragen, habe ich das richtig verstanden, was du da gerade gesagt hast? Um hier das Verständnis zu schaffen, wenn hier einfach ein Wert eingegeben wird, der vielleicht nicht ganz akkurat ist oder manchmal sogar, was angeblich vorkommt, Dummy-Daten eingestellt werden, dass das vielleicht hier einen kleinen Aufwand spart, in Anführungszeichen, aber am Ende hinten dran sehr große Aufwände erzeugt, das wieder aufzuräumen und auch die Ergebnisse, die zum Schluss wieder ins Front Office zurückkommen, auch nachhaltig verfälschen oder auch deren Arbeit erschwert. Das heißt, es ist ein Awareness-Thema. Und das kann man tatsächlich sehr deutlich messen, weil wir ja auch als Auftrag haben, Datenqualität zu messen. Das heißt, der regulatorische Auftrag, der existiert, der bringt auch einen Mehrwert, weil wir sehen können, verbessert sich das? Funktioniert das? Und an dem anderen Ende der Skala geht es auch darum, ein bisschen den Spaß zu aktivieren für diese Thematik. Ja? Wenn du so eine Kampagne hast, wir hatten dann auch pinke Donuts, ja, ein bisschen angebissen, da haben wir dann so kleine oder sogar sehr große aufblasbare Donuts gehabt und das bleibt im Gedächtnis der Leute hängen. Auf einmal wird über Daten gesprochen. Auf einmal werden Daten noch als was anderes wahrgenommen, als einfach nur so irgendwas, was in Hintergrund ist. Und das im Kontext von der aktuellen KI-Thematik, die auch in aller Munde ist, ist das echt ein Spitzenkatalysator gewesen, auch unsere Data Steward Community nochmal ganz anders zu aktivieren. Und die Menschen, die da ja auch wirklich schon lange arbeiten, und sind wir ehrlich, Data Governance ist doch nicht immer der Job, um den dich alle beneiden. Häufig kommst du doch zur Tür rein und sagst, oh, Data Governance und so, irgendwie schwieriges Thema. Es wird eher als Verhinderer wahrgenommen. Und jetzt ist das umgekehrt. Mhm. Auf einmal ist das ein Enabler, ein Faktor, der Dinge ermöglicht. Und das sind schon die Hebel, die wir ansteuern und auch sehr deutlich sehen und tatsächlich messen können.
Mhm. Also Data Governance vom Verhinderer zum Enabler ist natürlich super und auch eine super Story. Jetzt hast du sehr schön dargestellt, wie man das mit Branding, Marketing unterstützen kann. Was habt ihr denn inhaltlich getan, um das zu unterstützen?
Also auf der inhaltlichen Ebene tun wir mehrere Dinge. Also zum einen verankern wir das natürlich in unseren organisatorischen Strukturen. Na, also es gibt den Data Governance Council, in dem auch die ganzen Data Stewards dann mit vereinigt sind. Es gibt die regelmäßigen Treffen. Das heißt, dieses Office bildet zum einen nur den Dreh- und Angelpunkt. Das ist quasi das Scharnier für die Organisation. Und wir verbreitern das dann, indem eben überall an den neuralgischen Punkte und darüber hinaus die Leute mit drin sind. Und das ist mal so der, ich nenne es mal der organisatorische Teil, ja, der Teil, der wirklich mit Menschen direkt formal verankert ist. Und dann darüber hinaus, was tun wir noch, um das zu aktivieren und auch zu verbreitern, ist diese Verknüpfung mit KI auch sehr proaktiv und bewusst herzustellen. Das heißt, wir haben auch eine Community ist fast zu kurz gegriffen. Wir haben auch ein Netzwerk, das analog zu dem KI skaliert und aktiviert. Und diese Gruppen arbeiten dann sehr eng miteinander zusammen, um auch Klarheit zu schaffen, wo spielen welche Daten eigentlich eine Rolle und wie können die genutzt werden. Und das führt dann natürlich immer weiter in die Verästelung mit rein. Also Beispiel ist MCP, ja, Model Contextual Protocol. Wir haben API-Gateways, wir haben APIs, in denen du schon nach Domänen, die dann auch wieder mit den Datendomänen vereinigt werden, organisiert und orchestriert sind. Und hier hängen wir jetzt noch im nächsten Schritt mit rein, wie können denn dann auch agentische Systeme da kommunizieren? Und das ist die Verzahnung, die stattfindet, um diese Mehrwerte dann auch rauszuholen, die hinter der Governance stehen. Also mehr als dieses klassische Vorurteil von Paperwork only sind.
Wo wir gerade beim organisatorischen Thema sind, wie groß ist der Data, das Data Office oder der Data Bereich bei der Commerzbank?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Einheiten, die zusammenkommen. Wenn wir jetzt rein von dem Data und dem KI-Office sprechen oder AI-Office, dann befinden wir uns hier jeweils pro Office so in einem, sag mal, mittleren, niedrigen, zweistelligen Bereich. Ja, das sind keine 100 Leute, das sind aber auch nicht 10 Leute, das bewegt sich da drin. Mhm. Das ist der Fixpunkt, den wir da etabliert haben. Und dann kommen natürlich die Data Stewards hinzu, beziehungsweise auf der AI-Seite nennen wir das auch dann AI-Partner, die damit hinzukommen. Und die erzeugen dann eben dieses Netzwerk, was in die Bank ausstrahlt. Da kommen natürlich deutlich nochmal einige dazu, aber das sind auch keine Vollzeitarbeitsplätze, sondern das passiert eben mit unter anderem nicht nebenher, aber ist eben eine der Aufgaben, die die Menschen wahrnehmen. Jetzt innerhalb von der neuen Organisation, die sich momentan in der Commerzbank zusammenzieht, ja, das ist noch ein Prozess, der nicht ganz formal abgeschlossen ist, entsteht eine Einheit, die Key Area Big Data Advanced Analytics, in der ich auch ursprünglich gestartet bin, mit einer weiteren Key Area namens Cross Functions und darüber hinaus noch einige technische Einheiten zusammenführt. Da reden wir über Units, die die APIs zur Verfügung stellen, die Data Streaming zur Verfügung stellen. Wir sprechen über den Software Development Lifecycle. Auch da wissen wir ja, dass mit neuen Technologien, das ist ja eine der Sweet Spots für KI, auch definitiv aktuell zu sehen, etabliert. Da reden wir schon über eine Zahl, die dann deutlich über die 1000 hinausgeht.
Super. Die Aufgaben würde ich mal interessieren. Oder vielleicht auch die Ziele. Also habt ihr definierte Ziele, was ihr erreichen wollt? Da frage ich auch gern so nach der Verbindung zur Geschäftsstrategie, wie stark, wie explizit die ist. Also vielleicht könntest du da nochmal einen Überblick geben. Strategie, Ziele, Verankerung in der Business-Strategie.
Ja, diese neue Key Area, die da entsteht mit der Vielfalt, die hat ganz klar ein primäres Ziel, nämlich die Momentum-Strategie der Bank zu unterstützen und maßgeblich mit voranzutreiben. Ohne der Strategie Momentum verstehen wir, wie das Wort schon sagt, die Organisation auf ein weiteres Level zu heben und weiter und sogar noch erfolgreicher zu sein, als wir das bisher waren. Und KI spielt da eine sehr zentrale Rolle. Und für mich ergibt sich da schnell so ein bisschen dieses Bild des Industrieroboters, den wir auch hauptsächlich in der Autoindustrie zum Beispiel gesehen haben, schon ein paar Jahre her, der jetzt so ein bisschen der Industrieroboter der Wissensarbeit wird. Es geht also explizit nicht darum, dass Dinge komplett ersetzt werden, sondern die Attributierung, ein quasi Exoskelett, was wir für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herstellen, auf der einen Seite, aber eben auch auf der anderen Seite Dinge zu automatisieren, zu verbessern, auch in der Qualität anzuheben. Und das ist einer der Gründe, warum diese neue Key Area mehrere Themenfelder jetzt auch zusammenführt. Ich habe es vorher ein bisschen angesprochen. Daten. Ja? Daten müssen verfügbar gemacht werden. Das heißt, wir brauchen Systeme, die Daten transferieren. Das geht über Data Streaming bis hin zu Datenbanken. Themen, die auch schon etwas old-fashioned teilweise wirken, wie zum Beispiel ein klassischer Data Lake. Aber Data Lakes entstehen eben nun mal nicht mehr vielleicht in Hadoop-Environments, sondern eben in moderneren Umgebungen, die nichtdestotrotz zur Verfügung gestellt werden müssen, um dann zum Beispiel KYC-Prozesse effektiver zu unterstützen. Und da kann ich auch mal einen kleinen Einblick geben. Was machen wir denn da? Dann nutzen wir zum Beispiel LLM-Systeme, um Informationen aufzubereiten und auszulesen, die von unseren Kunden und Kundinnen bereitgestellt werden. Das sind häufig vielleicht auch noch papierhafte Dokumente, die dann innerhalb der Key Area durch klassische Scanner-Systeme eingelesen werden, aber dann durch Large Language Modelle aufbereitet, vorbereitet werden. Und dann werden die wichtigen Punkte extrahiert und eben unseren KYC-Spezialistinnen und Spezialisten zur Verfügung gestellt werden, die dann sehr schnell in diese Übersicht erkennen können, passen die Daten zusammen. Und dadurch erhöht sich nicht nur die Prozessierungsgeschwindigkeit in der Effektivität für uns als Organisation, sondern die Kunden bekommen Mehrwert, weil es geht einfach viel schneller. Und genau diese Dinge kommen dann zusammen. Und das lässt sich weiter treiben, was wir auch bei uns in der Key Area machen. Wir generieren also auch auf deren Basis Informationen wieder für unsere Vertriebseinheiten, die dann in der Lage sind, viel besser auf Kundenwünsche zu reagieren. Das sind nicht unbedingt eindimensionale Sales Leads, die dann ausgespielt werden. Jemand bekommt eine Werbe-E-Mail geschickt, sondern das sind dann wirklich Möglichkeiten, in denen auch gerade zum Beispiel bei Unternehmenskunden einfach bessere und zielgerichtetere Angebote gemacht werden können. Und das ist das ganzheitliche Bild, was dann sukzessive entsteht und was unseren Auftrag sehr klar beschreibt. Es ist zusammenfassend der Auftrag, KI nutzbar zu machen, effektiv nutzbar zu machen, indem wir effizienter werden und damit eben auch mehr Volumen bearbeiten können, das heißt mehr Kundengeschäft machen können Und das eben auch bei einer erhöhten, verbesserten Qualität mit einem besseren Kundenerlebnis.
Spannend. Also sowohl Effizienz als auch Qualität oder Effektivität als Ziel. Wie weit seid ihr denn damit gekommen? Wie würdest du das beschreiben? Wie weit seid ihr da?
Jetzt kann ich dir nicht die konkreten Zahlen runterbrechen. Dann dürfen wir leider diesen Podcast nicht senden. Aber was ich durchaus sagen kann, ist, wir haben uns Ziele gesetzt. Die kann man auch nachlesen, wenn man das möchte, in den aktuellen Veröffentlichungen von der Organisation. Aber wir haben uns Ziele gesetzt und da kommen wir wirklich sehr gut voran.
Mhm.
Und das sind zwei Sichten, die ich da gerne beschreiben würde, um auch da ein authentisches Bild abzugeben von dem, was wirklich passiert. Oh, man muss sich als erstes mal Ziele setzen. Wir alle wissen, KI ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die neueste Erfindung ist seit gestern, aber immer noch, was generative KI angeht, ein exploratives Feld.
Nein.
Und wir haben uns von Anfang an bewusst den Zielen gestellt unter der Annahme, dass nicht immer jede Idee sofort funktionieren wird und kann, sondern dass wir lernen müssen. Und das tun wir. Und was wir wirklich gelernt haben, ist, dass eben in diesem Lernen auch der Erfolg steckt. Und ein Beispiel, was ich da gerne immer wieder zeige, ist, wir haben ein internes Chat-System, das orientiert sich so wie bei vielen anderen, KobaGPT nennt sich das. Da haben wir Zehntausende an wöchentlichen Nutzern, die da aktiv drauf sind. Was fördert das? AI Literacy, das Verständnis, wie funktioniert KI, wie benutze ich das? Das pflanzt sich fort in das Wissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann auch wieder neue Ideen generieren können. Was kann ich damit tun? Und auf den ersten Blick klingt das auch sehr fern von den klassischen Backend-Prozessen, die ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel KYC-Vorbereitung. Aber dieses Wissen hilft jetzt den KYC-Spezialisten und Spezialistinnen auch viel besser einzuordnen, okay, wo sind denn zur Vorbereitung, die durch so eine generative KI erzeugt werden? Wo sind die jetzt wirklich sehr gut aufgehoben und wo vielleicht ein bisschen weniger aufgehoben? Das heißt, die Verzahnung von den Menschen, die wirklich diese Prozesse, diese Themen bearbeiten, mit den Experten und Expertinnen solche Systeme zu bauen, die es entscheiden. Und da haben wir viel gelernt. Und das hat uns in diese wundervolle Lage verbracht, dass wir heute wirklich unsere Ziele erfüllen, an vielen Stellen sogar tatsächlich übererfüllt haben und damit insgesamt sehr gut unterwegs sind und uns auch für die Zukunft noch das eine oder andere mehr zu trauen.
Mhm. Wenn du sagen kannst, du hast Ziele erfüllt oder übererfüllt, dann heißt das ja erstmal, dass ihr auch messt. Das ist meine generelle Frage, messt ihr Nutzen und messt und kommuniziert ihr den Nutzen der AI-Systeme oder der AI insgesamt?
Ich greife nochmal das auf, was ich gesagt habe, von mehreren 10.000 User, die wir auf unserem KobaGPT haben. Das messen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Also auf der einen Seite können wir natürlich das Volumen sehen, was eben an Token konsumiert wird. Und wir können natürlich auch zu einem gewissen Grad sehen, wie ist diese Verteilung über die Organisation hinweg. Deswegen können wir schon sehr gut sehen, wo haben wir aktivere Bereiche in der Organisation, wo haben wir vielleicht noch nicht so aktive Bereiche. Und dann gibt uns das eine Indikation auch, ein bisschen Forschung zu betreiben. Warum ist das denn an der einen Stelle sehr gut und an der anderen Stelle ist es auch gut, aber vielleicht noch nicht da, wo andere sind. Und dann stellt man sehr schnell fest, weil es einfach unterschiedliche Anwendungsfälle gibt. Ja? Und wenn du einen Bereich hast, der einfach sehr textlastig ist, dann ist es einfach leichter einzusetzen, als wenn jetzt was sehr prozessorientiertes da ist, wo wirklich eine Aufgabe nach der anderen abgearbeitet wird. Ja? Und das hilft, sehr klar zu orchestrieren, wo lässt sich denn wann, wie und was tun. Das ist eine Messung, die stattfindet. Und auf der anderen Seite, und da nehme ich mal auch ein altbekanntes Beispiel, ist Ava, unser Avatar. Und da messen wir natürlich, wie viele Kundeninteraktionen gibt es denn da? Und diese Kundeninteraktionen, die lassen sich dann auch einordnen, weil wir fragen ja auch nach Kundenfeedback, wo konnten wir euer Problem lösen und wo konnten wir euer Problem nicht lösen? Und das ist schon sehr beeindruckend, weil ich muss ja hier auch bedenken, man gibt ja eher Feedback, wenn vielleicht was nicht funktioniert hat.
Mhm.
Ja? Ich glaube, das kennen wir alle. Geht mir zumindest so. Und auch aus meinem Bekanntenkreis ist es eher auch so ableitbar. Und da bekommen wir wirklich überwiegend positives Feedback,
mhm,
wo die Menschen wirklich sagen, klar, mein Problem wurde gelöst. Und dann können wir auch sehen, wie sich solche Kundenanfragen natürlich fortpflanzen, indem wir da wirklich Messpunkte etabliert haben. Und da ist sehr deutlich für uns erkennbar, ja, diese Dinge funktionieren. Und wie messen wir sowas? Indem wir wirklich einfach schauen auf den Outcome, ja, und nicht nur auf den Output. Also für uns ist nicht relevant, hast du jetzt irgendwie hier 1000 Prompts, die intern in dem Cobalt-GPT eingegeben wurden, oder irgendwie 100.000 Prompts, sondern wie pflanzt sich das über die Zeit fort und wie holen wir dann auch das Feedback von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein. Und diese Kombination zeigt dann, ob du erfolgreich bist oder nicht. Also qualitative und quantitative Messpunkte müssen miteinander verzahnt werden.
Ja, guter Punkt. Geht ihr auch so weit im quantitativen Bereich, wirklich, sag mal, Bottomline-Impact zu messen? Also mehr Umsatz, weniger Kosten?
Ja. Da kann ich jetzt nicht auf die Details eingehen, aber was ich machen kann ist, wir haben auch noch klassische Machine Learning-Modelle im Einsatz. Ich mache da schon noch einen Unterschied zwischen generativer KI und Machine Learning. Das hat ja auch einen Einfluss auf die Governance, die wir ausüben. Und da gibt's sehr viele Systeme, die wir wirklich quantitativ messen in diesem Umfeld. Und da können wir auch jeden Monat drauf gucken und sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja, das tun wir. Und das geht. Aber, das möchte ich auch dazu sagen, es ist sehr leicht, ein output-orientiertes Kriterium zu finden. Aber dann muss man sich wirklich ernsthaft mal eine Weile quälen und sich überlegen, was ist denn der Outcome, den ich erreichen möchte? Auch Stichwort zum Beispiel OKRs, was wir einsetzen bei mir in der Key Area. Und das ist schon anstrengend und es tut auch mal ein bisschen weh. Das kommt auch nicht so über Nacht. Dann komme ich genau zu diesen qualitativen Kriterien, die ich jeden Monat messen kann. Und das macht auch wirklich einen Unterschied aus. Und das sollte man sich tatsächlich im positiven Sinne antun. Ja.
Wie geht ihr mit Innovation um? Finde ich auch immer ein spannendes Thema. Du hast ja manchmal so ein Spannungsfeld. Ja, habe ich da überhaupt Zeit für? Das geht ja auch wahnsinnig schnell. Ist das vielleicht auch eure Aufgabe für den Konzern, Innovation zu identifizieren? Also was macht ihr da?
Auch da gibt es wieder verschiedenste Ansätze. Und das eine ist, was ich vorher erwähnt habe, wir versuchen möglichst vielen Menschen diese Technologie erstmal in die Hand zu geben. Und dann bieten wir auch Formate an, um das sozusagen zu ernähren, da ein Gefühl dafür zu bekommen und Begleitung zu erhalten. So, das ist das eine. Das ist so Stichwort KI-Demokratisierung. Das fördert Innovationskraft, weil es in die Breite geht. Dann, was wir auf der anderen Seite haben, sind aber auch sehr spezialisierte Teams. Es gibt zum Beispiel ein AI Accelerator. Das ist eine Abteilung, in der sich Leute zusammenfinden, die einfach wissen, wie man zum Beispiel Pro-Code-Agenten baut. Sprich, das, was darüber hinausgeht, einfach ein Prompt zu schreiben, in einen sogenannten Agenten zu packen. Ja? Und diese Abteilung nimmt wirklich dann auch andere Gruppen an die Hand, um zu sagen, wie kann ich das jetzt skalieren? Und ich nenne euch mal noch ein anderes Beispiel. In unserem Cobalt-GPT, da kann ich nicht nur einen Prompt eingeben, da kann ich auch sogenannte Assistenten definieren. Was sind diese Assistenten? Manche würden es einen einfachen Agenten nennen. Das heißt, das sind vorgefertigte Prompts, die benutzt werden können. Und das können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch selbst anlegen. Und da gibt es schon eine vierstellige Zahl an Assistenten, die innerhalb von kürzester Zeit angelegt werden und wo man auch sieht, dass die regelmäßig verwendet werden. Das heißt, hier steckt schon zum Beispiel auch ein guter Teil an Innovation drin, der dann wieder skaliert werden muss, eben über solche AI Accelerators. Und das andere, was wir machen, ist, wir haben ja auch größere Partnerschaften eingegangen mit bekannten Namen am Markt und arbeiten dann auch mit denen zusammen, wie wir Technologie neu einsetzen können und wie wir hier die Grenzen verschieben können. Und diese Kombination führt dann zu dem, was ich davor gesagt habe. Manche Dinge funktionieren und manche funktionieren nicht. Und der Schlüssel dabei ist, Dinge haben zu wollen, die nicht funktionieren. Weil daraus entstehen dann Sachen, die tatsächlich funktionieren.
Ah, das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführen. Aber vielleicht hast du ein Beispiel für uns. Also wo nicht funktioniert.
Ja, ich muss so ein bisschen gucken. Ich möchte natürlich nicht alle unsere Wettbewerbsvorteile hier so direkt im Podcast kundtun. Aber ich versuche es mal ein bisschen abstrakter darzustellen, ohne dass man komplett den Anschluss dazu verliert. So, wenn ich einfach mal so ganz oberflächlich auf KI draufschaue. Ja, ich mache meinen Chatbot zu Hause auf dem Telefon auf. gefühlt kann das Ding ja alles. Ja, das ist ja auch das, was so ein bisschen kolportiert wird. Und jetzt kann man durchaus mal ambitioniert hingehen. Man guckt sich vielleicht Standardprozesse in der Bank an und sagt, Mensch, so ein Prozess, der muss doch jetzt von vorne bis hinten funktionieren. Super. Dann nehme ich die Prozessbeschreibung, ich nehme Policies. Wir haben auch bei uns so Wissensdatenbanken aufgestellt, die wohl alle Policies hinterlegt sind, denen ich dann auch Fragen stellen kann. Jetzt nehme ich mal das und sage, hier gibt es eine Prozessaufgabe. Liebes agentisches System, löst doch mal mein Problem, mach doch mal. Und dann stellt man sehr schnell fest, auch zum Beispiel in Kombination, wenn ich Dokumente bekomme, wenn ich Dokumente analysieren muss, wo da die Grenzen sind. Und dann komme ich auch tatsächlich mit der modernsten Technologie, die da momentan verfügbar ist, von bekannten und namhaften Herstellern, an die Grenzen. Nämlich, es geht nicht. Und dann gehe ich wieder zurück zu diesen Herstellern und sage, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist doch auf den ersten Blick was, das sollte doch eigentlich funktionieren. Und dann kratzen die sich auch ein bisschen am Kopf und sagen, boah, ja, das hätten wir auch gedacht. So, das heißt, du hast jetzt einen Fehlschlag gehabt. Bist nicht dahin gekommen, was du erwartet hast. Und jetzt setzt du dich wirklich mit sehr hochkarätigen Engineers von diesen namhaften Herstellern zusammen und sagst mal, wie verschiebe ich denn jetzt diese Grenze? Weil die sagen dann auch, boah, das muss doch irgendwie gehen. Und da treten jetzt unsere Teams mit deren Teams zusammen und verschieben die Grenze. Und jetzt hat ein Fehlschlag etwas möglich gemacht, was vorher nicht gegangen wäre. Das ist ein Beispiel. Vielleicht ein bisschen griffiger, auch wenn es trotzdem abstrakt ist.
Ja, absolut. Wir sind leider schon, geht schon Richtung Ende. Ein Thema möchte ich auf jeden Fall gerne noch mit dir besprechen. Und zwar, wir haben gerade eine Studie laufen, eine Befragung zum Thema Data Sovereignty. Und als Deutsche Bank kann ich mir vorstellen, dass das für euch bestimmt auch ein relevantes Thema ist. Wie steht ihr dazu? Ich frage mal ganz offen.
Das ist eine absolut relevante Frage, ganz klar. Und wir schauen da noch ein bisschen breiter drauf, als die Frage das vermuten lässt. Wir betrachten Konzentrationsrisiken. Für uns ist nicht nur eine Fragestellung, aus welcher geopolitischen Region beziehen wir Services, beziehungsweise welche Abhängigkeiten hat so eine Organisation, die kritische Infrastruktur darstellt. Ja, also Finanzindustrie ist ganz klar eine kritische Infrastruktur. Und bei Konzentrationsrisiken gilt es für uns übergreifend. Ja, also wir schauen auch auf unsere Partnerlandschaft da ganz unabhängig von dem Land drauf. Und die Konsequenz, beziehungsweise die nächsten Schritte, die wir daraus ziehen, ist, wir gucken uns das an, was bedeutet das für unsere operationellen Risiken, beurteilen das auch zusammen mit unseren Kollegen aus der Risikofunktion, die da ja über dieses professionelle Fachwissen auch verfügen. Und jetzt mache ich, um es wieder etwas griffiger zu bekommen, mal noch ein Beispiel, wo auch wieder der Geschäftsauftrag von uns deutlicher wird. Jetzt habe ich schon gesagt, KI macht einen riesen Unterschied, wenn es um Softwareentwicklung geht. Wenn ich jetzt KI für Softwareentwicklung einsetze, kann ich beginnen, Software portabel zu machen, unabhängiger zu machen. Ich kann diese Technologie einsetzen, um Programme zu entwerfen, die portierbar werden auf unterschiedliche Plattformen, auf unterschiedliche Sprachen. Weil wir sehen das ja auch, verschiedene Aktienkurse sind da landläufig unter Druck. Warum ist das so? Weil eine KI kann mir vielleicht heute einen Code von A nach B übersetzen, viel schneller als in der Vergangenheit der Fall war. Und so sind wir auch in der Lage, verschiedene Konzentrationsrisiken aufzufangen und uns viel, viel schichtiger aufzustellen und unterschiedliche Standbeine nutzen zu können. Und dann ist auch, um es wirklich konkret zu sagen, geolokale Souveränität viel greifbarer für uns als Organisation, als es gestern der Fall gewesen ist. Das heißt, KI ist nicht, wie es auf den ersten Blick wirkt, ein zusätzlicher Login, sondern es hilft uns auch, Logins zu reduzieren. Und das ist der Weg, wie wir da als Bank draufschauen.
Okay. Setzt ihr dann auch auf lokale Service Provider? Also ich weiß, ihr habt ja auch veröffentlicht, mit wem ihr zusammenarbeitet. Das sind ja auch große amerikanische Tech-Anbieter. Wie ist da die Strategie?
Das schauen wir uns an und wir sind da auch im Austausch mit verschiedensten Anbietern. Wir haben da auch mehr als nur einzelne Testfälle bei uns, die da am Laufen sind. Aber da kann ich jetzt aufgrund von unseren, das ist schwierig, darauf im Detail einzugehen. Ja, also was ich definitiv sagen kann, ist, ja, das ist was, das passiert. Da stehen wir nicht nur quasi an der Seite und gucken zu, sondern da gehen wir auch aktiv mit um und probieren Dinge aus, integrieren auch solche Elemente. Und ja, wir haben da auch mit diversen deutschen Anbietern als Beispiel schon mehr als nur ein POC. Also ja, das nutzen wir.
Okay, und wird dann auch tendenziell mehr passieren? Also die Tendenz ist klar, sagst du?
Ja, weil auch hier Europa auch Deutschland mit aufgeholt hat. Es gibt ja bekannte Beispiele. Ja. Also N8N ist ja auch in Europa entstanden. Mhm. Es gibt Hawk AI als Beispiel aus dem Compliance-Umfeld, was auch aus den Gefilden hier entstammt ist. Es gibt die Black Forest Labs als Beispiel. Ich sage jetzt nicht, dass wir mit all denen eine Geschäftsbeziehung haben, aber was ich sage, es gibt vieles, was da unterwegs ist und das nutzen wir und schauen uns das an und integrieren das auch sukzessive in unsere Landschaft, wo das sinnvoll ist.
Super, sehr schön. Unsere Zeit ist leider um, Oliver. Vielleicht jetzt zum Abschluss jetzt nochmal. Also Chief Data AI Officer, wir hatten einen tollen Einblick bekommen in das, was euch umtreibt, eure Ziele, was ihr macht. Vielleicht so abschließend nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Was sagst du, sind die Erfolgsfaktoren, um Data und AI in einer Organisation wirklich zu einem nutzenbringenden Einsatz zu bringen?
Der erste kritische Erfolgsfaktor sind die Menschen. Die müssen auf der Reise mitgenommen werden und das ist ein Thema, was begeistern kann und muss. Und ich hatte das auch schon mal einem Pressevertreter gesagt, und schlägt da wirklich eine Welle der Begeisterung entgegen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, ich bin jetzt auch heute wieder im Büro und wenn du da durch die Kantine gehst, wenn du an der Kaffeebar bist, da hörst du, wie Leute darüber sprechen und wirklich begeistert sind. Also das ist großartig und das ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, das in der Breite nutzbar zu machen. Das zweite ist, KI kann nicht blind auf alles angewendet werden. Ja, ein schlechter Prozess, schlechte Daten in guter KI werden immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzeugen. Das heißt, so großartig agentische KI hier und dort klingt, das muss nicht die richtige Wahl sein. Auch klassische Automatisierung wie Robotics, was bei mir in der Einheit nach wie vor eingesetzt wird und auch angeboten wird für andere Einheiten, kann und ist nach wie vor ein guter und richtiger Weg. Und das Dritte ist, man muss die richtige Balance finden zwischen Innovation, ja, also diesem Spieltrieb, nenne ich es mal explizit, aber dann mit dem wirklichen Fokus darauf, der dann schnell reinkommen muss, wo ist der Return of Invest und wie kann ich den messen? Das ist, was ich meine mit Outcome versus Output. Es ist gut, innovativ und offen zu starten, aber dann muss ich mir die Mühe machen und mich wirklich, wirklich quälen zu sagen, ist das der richtige Use Case? Funktioniert der? Wie kann ich den messen? Und wenn ich am Ende das nicht messen kann in einem Outcome, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ist das jetzt nett oder macht es einen Unterschied? Und wenn ich die Dinge tue, die den Unterschied machen, dann ist man erfolgreich.
Ein tolles Schlusswort, Oliver. Ganz, ganz herzliches Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und hoffentlich bist du dann mal wieder hier und nicht erst in 3,5 Jahren, weil ich glaube, es ist super spannend zu hören, wie die Reise weitergeht. Dir alles Gute und dann sage ich nur bis bald.
Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut und genau, bis bald.